Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und hier ist sie endlich, unsere Review-Folge, die wir eigentlich schon vor 2 Wochen bringen wollten. Warum ist das so? Wir sprechen heute über den Film Us, zu Deutsch Wir, von Jordan Peele. Grund war eigentlich vor 2 Wochen, dass da die Blu-ray rauskam, aber dann haben wir das Comic-Con-Special eingeschoben. Wir müssen sagen, wir waren damals sogar im Kino und wir haben uns nach dem Abspann einfach nur
Tief in die Augen geschaut
und waren sprachlos. Warum waren wir sprachlos? Das wollen wir heute klären. Bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
Ausrufezeichen.
Ihr braucht ihn.
Imperativ.
Ausrufezeichen.
Nicht durcheinander bringen.
Eine neue Review-Episode, mittlerweile die 18.
Wir sind erwachsen geworden.
Meine Güte, die Volljährigkeit ist erreicht. Der harte Alkohol ist käuflich, erwerblich. Für uns jetzt. Und die Frage ist, brauchen wir den heute zum Anstoßen oder weil wir es nicht anders ertragen können? Finden wir jetzt raus. Du hast es schon gesagt, es geht um was. Zu Deutsch, wir. Und wir waren zusammen im Kino, lieber Ronny.
Ja, danke, lieber Alex, diese Anmoderation. Das waren wir in der Tat. Damals irgendwann im März, am 21. März 2019 kam das Ding nämlich in die Kinos.
Mhm. Jetzt muss man dazu sagen.
Sollen wir die Leute vorher noch abholen? Schon
ja,
irgendwie.
Du musst ja so ein bisschen, wir haben ja Get Out in der Review gehabt, ne?
Richtig.
Warum bringe ich das jetzt hier? Weil.
Völlig gerecht.
Gleicher Regisseur, Jordan Peele. Und wir haben gesagt, Get Out. Guckt euch die Review an. Kurze Zusammenfassung. Wir fanden es beide spektakulär gut. Und sind quasi so krass in Vorkasse gegangen, dass wir schon gesagt haben, bevor es den Trailer für Us gab, da gehen wir ins Kino. Und dann kam der Trailer und die Trailer waren super geil. Und wir sind ins Kino gegangen.
Ja.
Also, ne, der rote Teppich war ausgelegt.
Ja.
So.
Sitze waren vorgewärmt, die gekühlten Getränke hingen schon in den Schalen, in den Kinosesseln, für uns bereit.
Ja, schönes Bild hast du skizziert jetzt. Ich kann das Popcorn riechen, ihr auch.
Ja, schon nicht schlecht, ne?
Ja, es ist hier so ein bisschen und, ASMR.
Ja, wir haben den Film gesehen, der Abspann lief und wie gerade angeteasert, wir waren sprachlos und wussten nicht ganz, wie wir das Ding einschätzen sollten. Deshalb sind wir auch damit nicht in die Review gegangen früher, sondern wir mussten es erstmal sacken lassen, oder?
Ja, auch das, weil wir hatten eine Meinung und ich kann so viel vorwegnehmen, wir waren in einer kleinen Gruppe, gemeinsam im Kino und die hatten eine ganz andere Meinung, die Mitgier.
Ja.
Und da habe ich an mir selbst gezweifelt, so ein Stück weit, tatsächlich. Also, wenn es so komplett 100%
auseinandergeht,
dann bin ich mir immer nicht ganz sicher, habe ich jetzt was übersehen?
Lag es an mir?
Hab ich eine halbe Stunde verpennt, oder? Oh, da gehe ich ja schon jetzt, da habe ich das schon vorweggenommen.
Naja, nicht ganz, ne?
Und tatsächlich, jetzt hatten wir ja so ein bisschen Luft. Viele, viele Leute konnten ins Kino gehen. Wir haben Reviews.
Und vor 2 Wochen kam nämlich jetzt die Blu-ray auch raus.
Richtig.
Wie gesagt, da wollten wir eigentlich schon die Folge bringen. Comic-Con-Special ist reingerutscht, dafür jetzt hier
genau,
die Review noch nachgeschoben.
Die Reviews, nur ganz kurz, damit ich das fertig kriege.
Bitte gerne.
Der Welt ging genauso auseinander wie unsere Gruppe, mit der wir im Kino waren.
Kann man schon so sagen, ja.
So, aber lange Rede, kurzer Sinn, worum geht's denn erstmal überhaupt? Und die allerwichtigste Frage für die Ronny-Fans da draußen. Die Review selber geschrieben.
Jetzt musst du es ja vorwegnehmen quasi.
Ja, jetzt
baue ich ja einen mega Druck auf.
Dir selber, meinst du?
Insgesamt,
Das war der Plan.
Jetzt gehst ja auch das du ist, völlig mit der anderen Erwartungshaltung daran.
Nee, ich erwarte gar nichts. Brauchst du keine Sorgen machen. Okay. Also wenn du sagst, hast du geschrieben, dann schalte ich einfach ab erstmal. Ich weiß ja, worum es geht.
Wir fangen an mit der Synopsis, um euch kurz abzuholen. Um
oh, er sagt es mir erst danach, ja. Geil. Einfach komplett durchignoriert.
Selbst geschrieben. Also, folgendes.
Deswegen so viel Text.
Um folgendes geht's. Wenn du mich dabei anglotzt, wird es nicht besser. Ich kann dadurch nicht noch besser vorlesen, als ich so schon nicht kann. Also, Zitat. Für Familie Wilson ist es endlich soweit. Der Sommer ist da und der Urlaub kann somit beginnen. Adelaide und Gabe möchten mit ihren Kindern Zora und Jason ein paar entspannte Tage in ihrem Sommerhaus in Santa Cruz verbringen. Dem Ort, in dem Adelaide schon ihre Kindheit mit ihren Eltern verbrachte. Das bunte Treiben ist jedoch schnell beendet, als die Wilsons nachts von mysteriösen Gestalten heimgesucht werden, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sehen. Urplötzlich entbrennt ein brutaler Kampf ums Überleben und Stück für Stück wird klar, dass Adelaides Schatten der Vergangenheit alle zu vernichten droht. Zitat Ende.
Du sagst Bescheid, wenn ich dich wieder angucken darf.
Du darfst mich wieder angucken?
Bestens.
Ja, nee. Und die Synopsis ist vorbei. Ja, wie willst du etwas Perfektes noch toppen? Peinliche Stille.
Da kam mir gerade ein bisschen unschön.
Die Tränen, glaube ich, ne? Einfach
wunderschön. Hat der Körper da direkt
eingeschossen? Ein komisches Synonym. Bestimmt unangenehm, wenn das aus den Augen kommt. So.
Nee, hast du gut gemacht.
Wie immer sage ich.
Es kam mir leichter über die Lippen, als ich gedacht hätte. Ja? Ich dachte, ich fange Feuer oder so, wenn ich das sage.
Spontane Selbstentzündung, wer kennt's nicht im Podcast, wenn die Meinungen auseinander zu gehen drohen.
Gut.
Ihr wisst ungefähr, um was es geht. Um es vorwegzunehmen, wir versuchen möglichst spoilerfrei hier durchzukommen. Kann ich erstmal eine Entwarnung geben. Selber schuld, wenn ihr es durchhört und wir es nicht schaffen. Aber prinzipiell sind wir eingestellt, euch das hier spoilerfrei zu präsentieren. Und wir machen weiter mit dem Cast, Stab und Besetzung. Wer ist denn eigentlich alles dabei? Und ich fange direkt mal an bei den Hauptdarstellern. Lupita Nyong'o spielt hier die Adelaide. Ist noch nicht in so mega vielen Filmen gewesen, aber konnte man zum Beispiel entdecken in 12 Years a Slave 2013.
Hat mich sogar irgendwie Oscar-Nominierungen gewonnen, nominiert.
Auch dabei, Beides. Ja.
Weiß ich gerade nicht.
Soll ich es nebenbei noch ein bisschen
ergoogeln?
Nee, gut. Vielleicht später.
Sorry, Lupita.
Star Wars Episode 7 hat sie dann eine Synchronrolle.
Motion performed
2015. Black Panther war sie dann wieder dabei 2018 und in Star Wars Episode 9 jetzt dieses Jahr wird sie nochmal die gleiche Rolle sprechen. An ihrer Seite, witzigerweise auch Schauspielschulkollegen, ehemalige. Winston Duke spielt hier den Gabe, also ihren Ehemann. Beide zusammengespielt in Black Panther. Er dann auch weiter dabei in Infinity War, Endgame, auch so.
Ja, kleinere Rolle, aber dabei.
Dabei und ist als nächstes zu sehen im nächsten Film von Peter Berg an der Seite von Mark Wahlberg in Wonderland.
Dabei ist alles.
Dabei sein ist alles. Die Kinder, gespielt von Shahadi Wright Joseph, die spielt hier die Zora. Er hat eine Synchronrolle in The Lion King, der aktuell im Kino zu sehen ist. Und an ihrer Seite ihr Bruder Jason, gespielt von Evan Alex, war zum Beispiel zu sehen in Kidding, dieser Serie mit Jim Carrey 2018.
Stimmt, wo er den Puppeteer spielt.
Genau, den Puppeteer. Den Entertainer im Fernsehen, der so ein bisschen an sich selbst zu zerbrechen
weil
droht.
Weil sein Sohn gestorben ist, ne? Ja, ich erinnere mich. Egal.
Weiter noch dabei, Elizabeth Moss, auch gefühlt in jeder Folge wird sie hier erwähnt, spielt die Kitty. Ich mach's kurz, Handmaid's Tale, diverse andere Sachen, Mad Men zum Beispiel auch groß geworden. Jetzt, dieses Jahr und nächstes Jahr geht's munter weiter mit ihr, dieses Jahr noch zu sehen in The Kitchen, diesem mafiösen Bräute-Gangster-Dingens. Dann Light of My Life, hat man im letzten Update drüber gesprochen und den Trailer uns angesehen.
Da hat das Tape kurz geleiert, ne?
Da hattest du geleiert. Von und mit Casey Affleck. Nächstes Jahr, 2020, im neuen Film von Wes Anderson dabei, The French Dispatch. Da steht sie sogar ganz oben beim Cast, also scheint dann eine Hauptrolle zu übernehmen.
Crazy. Weil Wes Anderson-Filme haben in der Regel, da sind selbst die Nebenrollen bis in die Zehennägeln sind die Star besetzt, die
ja,
Filme.
Also sieht man auch hier, welchen Status hier die Frau Moss schon genießt. Und auch gleichzeitig 2020 The Invisible Man, der neue Film von Lee Whannell.
Woher kennen wir den denn?
Das ist der Regisseur von Upgrade, den wir hier unserer die allererste Folge hier gewidmet haben.
Mittlerweile könnte der Lee ruhig mal vorbeikommen, so viel Promo, wie wir gemacht haben.
Ja, ist krass eigentlich. Ja. Ne? Wir haben drüber geredet, über das Blu-ray-Release und hier immer wieder als Anekdote an der Seite mit dran geschmettert. Weiter noch dabei, lobenswerte Erwähnung möchte ich so sagen, Tim Heidecker spielt hier den Josh, also den Mann von Kitty, quasi ein Nebenrollenpärchen. Und den kennt man eigentlich nur so aus total abgefahrenen Comedy-Sachen, Comedy-Serien, gerade an der Seite von Eric Wareheim. Und total ungewohnte Rolle. Macht das aber hier sehr gut, muss ich schon mal vorwegnehmen.
Ja.
So viel zum Hauptcast, möchte ich meinen. Kommen wir zu den Daten. Schon angeteasert und gespoilert im wahrsten Sinne. Regie und Drehbuch von Jordan Peele. Der hat ja für das Drehbuch The Get Out den Oscar gewonnen 2018. Also ist da schon mal mit guten Vorschusslorbeeren, wie gesagt, ins Rennen gegangen.
Die wir ihm ja auch ausgesprochen haben.
Wir haben einfach auch komplett so ausgesprochen haben. Genau. Was hat denn das Ding gekostet? 20 Millionen US-Dollar hat er gebraucht.
Überraschend günstig. In der heutigen Welt, muss man sagen, finde ich, wenn man es gesehen hat, auch einige Sets, die durchgegangen sind, einige Effekte da, einige, glaube ich, sogar direkt am Set irgendwie, weiß ich nicht, Feuer,
viele Leute, direkt in Santa Cruz auch gedreht, wahrscheinlich logistisch auch nicht ganz so einfach.
Naja, und vor allem halt steuerlich auch immer nicht so attraktiv, deswegen wird ja immer gerne irgendwie ist irgendwo in anderen Ländern hingefaked, wo du Steuervergünstigungen kriegst. schauen dich da an, Kanada.
Stimmt.
Und von daher, unterm Strich muss man sagen, hat wirklich alles tippitoppi in Ordnung.
Ja.
20 Millionen. So eher unterer Bereich. Klar, so Indie.
Also immer noch sparsam. Im Vergleich, Get Out hat 5 Millionen gekostet, war vom Scope, aber natürlich auch viel, viel kleiner.
Richtig.
War ja so ein Kammerspiel, und der
musste
möchte
ja
ich
auch,
fast meinen im Vergleich.
Musste ja auch erst zeigen, was er kann, aber Get Out war halt unglaublich erfolgreich, also haben sie ihm natürlich ein größeres Budget zugesprochen und dadurch, dass Get Out dann so komplett steil gegangen ist, war aber auch von vornherein, glaube ich, die Erwartungshaltung an Us wesentlich höher.
Ja.
War sie bei uns und war sie, glaube ich, dann von den Produzenten auch was das kommerzielle Ergebnis angeht, und sie sollten Recht behalten.
Hat es denn gelohnt, Alex?
Ich denke schon, Ronny.
Oh, den Ball zurückgespielt. Danke, Alex.
Ja, US-Startwochenende, glaube ich, direkt auch Rekorde gebrochen, weil ist ja
offiziell erfolgreichster Horrorfilm.
Genau, ist ja ein Horrorfilm, heißt, dass du nicht unbedingt mit deiner ganzen Familie ins Kino kannst, ne? Durch das Rating halt einfach begrenzt, die Leute, die ins Kino gehen können. 71 Millionen nur in den USA am Startwochenende. Wie gesagt, Rekord für einen Horrorstreifen.
Zum Vergleich, Avatar, ich glaube sogar inflationsbereinigt, hat am Startwochenende damals 77 Millionen eingespielt.
Tja.
Das ist
ein Horrorfilm, wie gesagt, wo du letztendlich nur Erwachsene ebenbürtig reinziehst. Wahnsinn, auf jeden Fall. Und
insgesamt
ja,
175 Millionen in den USA.
Und allein das würde ja schon reichen, um damit es ein Riesenerfolg wäre, weil er halt das Originalproduktionsbudget fast verzehnfacht hat.
Fast, ja.
Und wenn du so ein bisschen Promo noch mit oben drauf schlägst,
geht das klar, würde ich sagen.
Verfünffacht mindestens, ja.
Ja.
Also ich glaube, da waren schon alle happy, und das war es ja aber noch ohne den Rest der Welt.
Genau, Rest der Welt hat nochmal 60 Millionen eingespielt, roundabout, denn insgesamt ist man dann auf 255 Millionen Dollar gekommen.
Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, muss ich sagen.
Weil?
Also ich hätte gedacht, dass er weltweit noch wesentlich mehr einspielt, aber da war er, glaube ich, nicht so groß und lange in den Kinos unterwegs. War also ganz klar der Fokus auf den US-Markt, was ja total aufgegangen ist, weil allein das hat sich ja schon rentiert. Ich habe nur tatsächlich, als ich die Zahlen gesehen habe, gedacht, dass es einfach mehr ist. Ändert aber nichts daran, dass wir in Summe dann jetzt auf was kommen? 255, ne?
255, genau.
Ja, und das ist natürlich der Wahnsinn. Für einen Wareneinsatz von 20 Millionen, meine ich.
Für 20 Millionen. Was ich aber noch viel interessanter finde, hast du den Vergleich zu Get Out nochmal angesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Get Out ist mit 33 Millionen gestartet am ersten Wochenende, also die Hälfte nur. Hat in den USA aber 176 Millionen eingespielt. Eine Million mehr und weltweit 255 Millionen.
Also noch erfolgreicher, wobei das natürlich auch...
Aber die Zahlen sind eigentlich 255 zu 255
sind gleich, identisch. Aber ob der Film dann da an der Stelle jetzt 15 Millionen mehr oder weniger gekostet hat, ist ja bei den Beträgen, in denen wir uns da bewegen, mittlerweile ne, zu vernachlässigen. Aber nichtsdestotrotz, scheinbar dann Get Out eher der Dauerbrenner gewesen oder vielleicht auch ein Spätzünder. Und bei Us so der initiale Get Out-Hype direkt die Leute ins Kino gelockt.
Auch mitgenommen wahrscheinlich.
Ja. Und meiner Meinung nach mit einer aufwendigeren Promotour weltweit hättest du mit Us auf jeden Fall wesentlich mehr einspielen können. Ich glaube, da wären locker bestimmt irgendwie 400 drin gewesen oder so.
Wir können doch mutmaßen.
Ja, es ist egal, wie gesagt.
Trotzdem.
Alle sind happy, glaube ich, hier an der Stelle.
Eine dicke Summe, aber ich fand es ganz interessant, dass es wirklich fast die exakt gleichen Werte sind.
Das ist tatsächlich lustig, ja.
Verschwörung. Insgesamt in den USA und dann worldwide. Ja, sehr interessant, das mal hier in die Runde zu werfen. Aber ja, Luft nach oben sicherlich gewesen. Trotzdem, wie gesagt, also hier dann mehr als verzehnfacht das Ganze. Da kann man nicht meckern. Wer hat dazu beigetragen?
Ist übrigens also Jordan Peele, stelle ich gerade fest, hat nicht nur erst zwei Filme rausgebracht, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, der erste Regisseur, der es jetzt schon zum zweiten Mal in unsere Reviews geschafft hat.
Hm, Fun Fact.
Fun Fact. Ist ja, also, ne? Ist ja quasi ein Ritterschlag.
Ich muss gerade überlegen, 18 Folgen, ist ja eine enorme Suppe. Summe.
Naja, das ist schon quasi
Suppe. Suppe.
Ja, relativ hohen Prozentsatz macht er da aus jetzt schon.
Ja, auf jeden Fall.
Der Peele'sche Jordan.
Ja, rechne das doch mal aus. Ich mache in der Zeit weiter.
Das sind locker fast 10%.
Wer hat am Erfolg beigetragen? Unter anderem an der Kamera Mike Giolakis. Und der war unter anderem dabei bei It Follows 2014. Also da schon
auch so ein Horror-Kult-Klassiker-Ding.
Da auf jeden Fall schon Erfahrung gesammelt. Dann bei Split 2016 die Kamera geschwungen, also bei dem Film von M. Night Shyamalan. Under the Silver Lake 2018, der ja auch ganz gut gefeiert wurde. Und dann 2019, dieses Jahr hat er für Shyamalan nochmal Glass gemacht. Also zwei Filme für
Versteht sich jemand?
M. Night. Behaltet das mal im Hinterkopf. Spoiler. Schnitt und Montage ging dann.
Hältst es doch nicht an die Kamera ab.
Schnitt und Montage ging über Nicolas Monsour. Relativ unbekannt, möchte ich meinen. Hm. Ja. Hat sich, glaube ich, oder beiden haben sich, glaube ich, kennengelernt über die ganzen Comedy-Sachen. Key and Peele, da hat er einige Sachen gemacht. Dann hat er Keanu geschnitten, wo Peele ja auch mitgespielt hat. Ansonsten eigentlich nur noch steht bei ihm Action Point auf der Liste. Das ist so ein Johnny Knoxville-Film, der Jackass-mäßig so eine kleine Hinterwäldler-Story erzählt. Ansonsten gar nicht so viel dabei gewesen und jetzt hier halt Ass zusammengebaut. Die musikalische Untermalung erneut von Michael Abels. Der hat seine Premiere, seinen Einstand gefeiert in Get Out. War auch das Einzige, was bis dahin auf der Liste stand oder jetzt gestanden hätte, hat jetzt aber dieses Jahr vor 2 Monaten die Musik auch gemacht zu See You Yesterday, den es ja aktuell immer noch bei Netflix abzurufen gilt.
Hm.
Oder gibt.
Mhm.
Mhm.
Interessant.
So viel zu Stab und Besetzung. Da sind wir relativ smooth durchgekommen.
Gut. Mhm.
Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch etwas weiter in die Analyse und ich schlage mal hier eben meine Notizen auf.
Die Thesen.
Volle Begeisterung.
Achso, soll ich es nochmal mit ein bisschen mehr?
Ja, komm.
Die Thesen!
Unsere langjährigen Zuschauer. Unsere langjährigen Zuschauer wissen es natürlich. Ich habe mir Hypothesen ausgedacht. Ein bisschen spitz formuliert, natürlich, um ein bisschen die Gemüter zu erregen. Und dann werden wir hier im Verlauf unserer Analyse gucken, trifft es zu, trifft es nicht zu und werden uns daran ein bisschen langhangeln, hoffe ich doch. Außer Alex wird mir hier alles zerschlagen. Ich fange mal an. Hypothese Nummer 1. Us ist der Beweis für Jordan Peeles visionären Filmstil. Und Hypothese Nummer 2. Us ist ein Film ganz im Geiste von M. Night Shyamalan mit allen Vor- und Nachteilen. Muss noch ein bisschen verarbeiten, sacken lassen. Nee. Ganz direkt.
Angekommen, von den Synapsen aufgenommen und verarbeitet und
für schlecht befunden und verworfen.
Einsortiert.
Ablage P.
Ist schon quasi zusammengelegt in den Schubladen.
Sag ich doch.
Diese gehören, ja.
Gut. Soll ich einfach weitermachen? Willst du noch was einstreuen? Willst du schon mal loslegen? Nee,
erstmal nicht. Ich würde dir dann quasi...
Willst du mir den Vortritt lassen?
Kontra geben.
Okay, und mir dann in den Rücken treten.
Hm?
Mal sehen. Okay, ich fange mal an mit den Pro-Punkten. Was hat mir gut gefallen? Ganz große Stichpunkte, was ich hervorzuheben habe, ist der Cast.
Ja.
So der erzählerische Ansatz, das Genre und die Bildsprache. Um das schon mal so ein bisschen einzunormen und abzuholen. Merkt ihr das auch? Hier ist so ein bisschen Spannung gerade.
Glaube ich nicht. Also die Spannung ist auf jeden Fall nicht zwischen uns, glaube ich. Aber erzähl ruhig erstmal weiter.
Cast. Was hat mir besonders am Cast gefallen? Und da finde ich, gilt es hervorzuheben, Lupita Nyong'o.
Ja, definitiv.
Als Hauptdarstellerin, die den Film ja hauptsächlich trägt. In einer Doppelrolle. Muss man ja sagen.
Ja, sehen wir ja im Trailer auch schon.
Und hier muss ich auch so ein bisschen den Vergleich wagen zu Toni Collette in Hereditary. Lupita Nyong'o spielt hier ebenso am Rande des Wahnsinns, weil sie ihre Familie beschützen will, weil dieser Beschützerinstinkt rauskommt und muss quasi auch mehr oder weniger gegen die inneren und äußeren Dämonen kämpfen. Ja. Und ja. Geht an ihre Grenzen und darüber hinaus, schön gesagt. Ja, und macht das hier halt wirklich sehr gut. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass du halt wirklich, also es fängt ja an mit so einer fürsorglichen Mutter.
Überfürsorglich.
Der man aber auch ein bisschen anmerkt, dass sie nicht so 100% entspannen kann. Das finde ich, das macht sie ganz gut.
Ja.
Gerät dann so ein bisschen in Aufruhr, als so die Action losgeht und so dieser Konflikt natürlich aufkommt. Behält aber trotzdem immer noch ein bisschen den Überblick und natürlich ihr Gegner, quasi nochmal sie selbst, ist das völlige Kontrastprogramm.
Genau.
Wirklich psychopathisch veranlagt, mega weird, mega komisch in der Bewegung, wie sie spricht, wie sie agiert.
Man muss natürlich dazu sagen, dass das Drehbuch es auch einfach hergibt, ne? Dass du schauspielerisch so einfach ein bisschen vom Leder ziehen kannst.
Naja.
Und allein die Tatsache, dass wenn ein Doppelgänger auftritt und du eine Doppelrolle spielst und die halt wirklich extrem konträr sind, wie du sie porträtieren musst, dann kannst du da natürlich richtig abliefern. Richtig geil. Und das macht sie hier echt super, ja.
Ja.
Alle. Eigentlich.
Alle. Aber besonders hervorzuheben, finde ich auch noch, ist Shahadi Wright Joseph, die mit ihren damalig, glaube ich, 13 Jahren, wo sie es gedreht haben, finde ich hier eine super gute Performance abgibt. Also klar, Kinderdarsteller finde ich immer ein bisschen schwierig, weil sind vielleicht noch nicht so weit, können so dieses emotionale Band noch nicht komplett bespielen und abdecken, aber ich finde halt, ihr, vor allem in ihrer Nicht-Doppelgänger-Rolle, wo sie wirklich Angst hat, wo sie wirklich das Kind spielt, auf dem Weg zum Erwachsenwerden, das respektiert werden will, kaufe ich ihr in jeder Szene ab, ist super gut gespielt, finde ich richtig, richtig stark. Und Tim Heidegger, gerade schon erwähnt.
Schon erwähnt.
Weil super weirde Rollen sonst, super abgefahrene Komödien, die er schreibt, in der er spielt, was auch Special Interest ansonsten ist. Und hier spielt er halt wirklich so eine snobistische Rolle, ein bisschen
definitiv
überheblich, gelangweilt und seine Doppelrolle dann natürlich auch nochmal der krasse Gegensatz. Fand ich ganz gut, auch hier mal so jemanden in so einer völlig anderen Rolle zu sehen.
Ja.
Ja. Ich fahre fort.
Ja, wie gesagt, wir kommen ja noch zum Drehbuch, ne? Du bewegst dich halt im Rahmen des Drehbuchs.
Wie so ein Hai, ne?
So mit allen Vor- und Nachteilen.
Ja. Erzählerischer Ansatz habe ich noch erwähnt. Da versuche ich mich mal ein bisschen einzuschwingen, was die Kritiken immer so gesagt haben, weil da ging immer so viel um, ist es originell und mutig, ist auch kein klassischer Horror, sondern was völlig Neues, wo ich sagen muss, gewisse Ansätze gibt, ja, die sind frisch oder die sind halt vielmehr einfach nur gut gemacht. Ich muss aber sagen, letzten Endes bewegen wir uns hier einfach in einem klassischen Dreiakter, ne? Also es gibt halt, an dem Film kannst du wirklich ganz klassisch sagen, es gibt eine Exposition, kriegst die Charaktere, die Handlung, dann kommst du zur Konfrontation, ne? Also irgendwie Doppelgänger poppen auf und bedrohen dich, ne? Und du musst um dein Leben flüchten und zum Schluss hast du ganz normal deine Auflösung,
ja.
Wo wir jetzt natürlich nicht ins Detail gehen.
Ja. Was aber ich,
ja, bitte?
Also, ich gebe dir recht, ne? Es ist kein klassischer Horror. Absolut nicht. Man muss dazu sagen, ne, guckt euch den Trailer an, der suggeriert dir klassischen Horror. Ganz klar. Und der Trailer macht das super. Ja. Unglaublich creepy, unangenehm zu gucken, fand ich großartig.
Für gut befunden damals, wie gesagt.
Und bis auf vielleicht ein paar Szenen hat das der Film überhaupt gar nicht. Versucht das auch meiner Meinung nach überhaupt nicht, dieses Horror-Genre einzufangen. Und es muss ja auch nicht schlimm sein. Wir haben uns ja selber geoutet, dass wir gerne auch quasi bei irgendwelchen Genre-Mashups oder wenn irgendwas Neues entsteht, durchaus Fan davon sein können. Aber ich weiß nicht, was er sein möchte, um ehrlich zu sein.
Hm.
So, das, ich musste streckenweise an Zombieland denken.
Ah, okay.
Weil, wo ich mir nicht sicher war, wie sehr möchtest du mich jetzt tatsächlich über die Szenen lachen lassen?
Ja, auch. Das stimmt.
Also es da war halt,
ich auch gleich noch dazu.
Ja, es, also ja, ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, in deine Pros so reingrätschen. Aber ich gebe dir erstmal recht. Der erzählerische Ansatz ist durchaus interessant. Ich meine, die klassische Erzählstruktur gibt's ja nicht ohne Grund, die funktioniert halt.
Ja. Aber ihr kannst halt wirklich perfekt anlegen und halt so in den Filmunterricht reinbauen.
Aber es ist kein klassischer Horror, ja.
Was ich viel interessanter finde, gerade bei der Exposition, ne, wenn wir bei diesem Dreiakter bleiben, es wird ganz klassisch ein inneres und ein äußeres Problem irgendwie angerissen. Also klar, das innere Problem, Adelaide, unsere Hauptdarstellerin, hat irgendwas in ihrer Vergangenheit mal erlebt, was sie noch nicht richtig verarbeitet hat oder was sie bis in die heutige Zeit halt verfolgt.
Genau.
Und du hast so ein äußeres Problem, dass du halt eben irgendwann gruselige Typen bei dir in der Einfahrt hast, die um dein Leben trachten, ne?
Genau.
Und was ich da ganz interessant finde, am Anfang ist es gar nicht so klar, wie sehr die beiden Sachen miteinander verwoben sind. Und dann denkst du irgendwann so, hat gar nichts damit zu tun. Und dann geht's doch wieder ein bisschen zusammen. Und am Ende ist es, kriegst du eigentlich mit, oh, beides bedingt eigentlich einander. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil Jordan Peele das irgendwie schafft, so im Drehbuch so ein bisschen die beiden Sachen auseinanderzuziehen. Dann denkst du, ja, okay, hat nichts miteinander zu tun, beziehungsweise es läuft wirklich parallel ab. Und am Ende kriegst du halt mit, nee, es ist halt wirklich, läuft zusammen. Wie so zwei rote Fäden, die zueinander kommen. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht.
Ja. Ja, wenn das für dich funktioniert, so wie es erzählt wird, und du nicht zu früh schon eins und eins zusammenzählen kannst, dann glaube ich, ist das ein cooler Punkt.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie es direkt im Kino war, ob ich eins und eins schon zusammenzählen konnte, aber man hat trotzdem gemerkt, wie die Dynamik so ein bisschen
mal mehr, mal weniger zusammengeht. Ja, das ist schon klar, aber was du meintest, was es cool macht, ne? Dieses, oh, ist es und dann doch nicht und dann doch wieder. Das hat gar nicht, das ist bei mir gar nicht aufgekommen. Es hat halt gar nicht, weil quasi die Luft war schon raus.
Hat's bei dir direkt Bing gemacht?
Ja.
Ah.
Es war halt so offensichtlich, für mich zumindest, dass halt leider der ganze Kram danach halt gar nicht mehr funktionieren konnte. Ja. Als wäre am Anfang schon, nachdem zwei Dominosteine umgefallen sind, hat einer den rausgezogen. Und die ganze restliche Kette ist dann halt nicht mehr, es hat dann halt nicht durchgeklickt, leider. So. Und dann geht der Film so ein bisschen irgendwie an dir vorbei. Also du guckst dir das dann wie das lyrische Ich von weiter oben an, ne? Und weiß ich nicht.
Das war eine sehr schöne Metapher zu einer traurigen Geschichte. Und das Popcorn schmeckt also, immer salziger.
Wie gesagt, du kannst halt da sitzen und sagen, ja, ich verstehe das prinzipiell alles, ne? Ja. Aber ich bin ja nun mal halt ja auch der Emotionale von uns beiden halt, ne? Emotionalere.
Okay.
Würde die Emotionalität gar nicht absprechen, lieber Ronny.
Ich fahre fort.
Und der hat mich halt, wie gesagt, dadurch, dass der Twist, der sich in dem ganzen Setup halt verbirgt, halt sich irgendwie gefühlt für mich nicht zu sehr verborgen hat, ne? Und meistens funktioniert das bei mir eigentlich relativ gut. Ich lasse mich da auch gerne drauf ein und will das auch teilweise gar nicht kennen oder sehen oder erkennen halt, ne? Wie andere Leute, die dann halt da mit der Sherlock-Holmes-Kappe da sitzen und versuchen irgendwie noch den Film zu lösen, bevor der Film dich das lösen lassen möchte. Und das ist ja so der Payoff, ne, der ja solche Filme auch ausmacht. Ne? So gut oder schlecht, wie es funktioniert, dann hast du ja eine Shyamalan-These, kommen wir also gleich noch drauf. Und es war halt bei mir genau nicht der Fall.
Ah.
Und dann ist da auch null Payoff, während des Films, noch nicht am Ende, aber natürlich kann ich einen Schritt zurück machen und betrachten, wenn für Leute, die das funktioniert, wie der Film wahrscheinlich ausgeht. Mhm. Aber ich konnte ihn halt leider auf dieser emotionalen Ebene beim ersten Mal gucken halt leider nicht aufnehmen, irgendwie.
Okay.
Sad Face.
Ich mach ein bisschen weiter. Und zwar, auch schon angerissen, Genre. Mhm. Wir hatten es bei Get Out, da waren es verschiedene Genre, die man da zu so einem Konglomerat zusammengeschweißt hat. Da hatten wir irgendwie so ein Thriller-Element, da hatten wir so ein Drama, weil so, es gab so...
Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich hier gerade schon quasi...
Es gab so unterschwellige, ne, Rassismuskritik und es hatte aber so komödiantische Parallelen aber auch noch. Und jetzt hier bei Us erweitert man das Ganze noch, teilweise um so ein Home-Invasion-Horror-Szenario oder teilweise gibt es auch so wirklich ganz platte Slasher-Einlagen.
Ja.
Harmlos und dezent. Also was heißt harmlos und dezent? Wer jetzt keine Horrorfilme mag, dem wird das schon genug sein und auch reichen. Aber man erweitert das Ganze noch. Ob es gut oder schlecht ist, muss man selbst entscheiden. Noch ein Punkt, den ich sehr gut fand, auch gerade angerissen schon, die Bildsprache. Was ich sehr gut fand, vor allem beim mehrmaligen Sehen, zweiten Mal sehen, ist, dass halt Jordan Peele halt wirklich versucht, den ganzen Film über schon extrem viele Vorschauen einzubauen, also dir schon so Schnipsel vorwirft, wo es vielleicht hingeht, wenn du es erkennst und siehst, es gibt mega viel Symbolik, ne, wir haben dieses 11-11, diese 4-1 die ganze Zeit im Film auf irgendwelchen Bandshirts, Uhrzeiten, der Code auf dem Krankenwagen zum Anrufen.
Ja, du kannst halt, aber wie gesagt, du siehst das, du nimmst es auch sehr wohl wahr, dass das immer wieder auftaucht,
genau.
Also es ist nicht so dezent versteckt wie in anderen Filmen, sondern das schlägt es ja schon ins Gesicht.
Naja.
Aber du kannst halt eigentlich beim ersten Mal gucken zumindest erstmal noch gar nicht damit anfangen. Du weißt, dass das irgendeine Relevanz hat, aber du weißt nicht welche.
Genau, aber beim zweiten Mal habe ich noch viel mehr Sachen entdeckt dann. Also es gibt viele Sachen, die ich zum Beispiel beim ersten Mal jetzt nicht direkt entdeckt habe. Dann gibt es auch so eine Szene mit so einer Frisbee-Scheibe, wo man sich drüber streiten kann. Ja, hat einen gewissen Symbolikcharakter. Wie kann man das interpretieren? Fand ich so ein bisschen grenzwertig. Aber was mir zum Beispiel auch ganz gut gefallen hat, es gibt so eine Einstellung, wo die Familie im Schatten läuft und sie so riesige Schatten werfen. Das fand ich von der Symbolik sehr gut, quasi, dass sie quasi.
Das funktioniert ja schon, weil du weißt ja, was der erste Twist ist, ne? Diese
Doppelgänger-Sache.
Diese Doppelgänger-Sache aus dem Trailer halt und wusstest ja schon, dass das so ein Stück weit wahrscheinlich auch darauf anspielt.
Genau.
Mindestens darauf.
Das fand ich ziemlich stark. Und dann so ganz viele kleine andere Sachen, die sie im Film verstecken. Es gibt irgendwie VHS-Tapes, die im Hintergrund stehen, die irgendwie eine ähnliche Handlung hatten. Es gibt irgendwie im Hintergrund ein Guess-Who-Spiel, was das Ganze natürlich nochmal ganz nett aufgreift. Und es gibt halt mega viele Referenzen, ne? Weiße Hai, Jaws, Goonies, ne? Die da irgendwie im Regal stehen oder Referenzen beim Fast-Food, wo das Fast-Food wie Charaktere aus den Goonies heißt, oder The Shining auch. Es gibt ja so ein Schwesterpärchen, was dann noch im Film mitspielt. Da hat man sich auch ein bisschen bedient und gibt da ganz nette Cues Richtung Filmtheorie und Fanservice, möchte ich fast meinen. Das Ganze eingefangen durch eine sehr gute Kameraarbeit, wie ich finde.
Ja.
War auch gar nicht so, oder war sehr anspruchsvoll wahrscheinlich, weil man ja eben diese Doppelrollen hatte. Das heißt, man hat eine Szene einmal komplett durchgespielt, alle mussten sich umziehen. Dann hat man quasi nochmal die andere Seite mit den Schauspielern dann bespielt, eingefangen. Und das Ganze wurde dann von Industrial Light and Magic zum Beispiel alles zusammengefügt. Und hier als Beispiel noch, es gibt so eine Szene mit so einem Glastisch, wo Adelaide auf so einen Glastisch gedrückt wird und quasi man in der Spiegelung dann sieht, wie ihr böser Doppelgänger sich quasi über sie bewegt und man hat dann beide Gesichter auf dem Glastisch spiegelnd und dann bricht dieser Glastisch und genau zwischen beiden Gesichtern ist dann die Bruchstelle und das sind halt sehr coole Einfälle und top umgesetzt.
Genau, muss man halt eben noch dazu sagen, das muss man in diese 20 Millionen des Budgets halt mit reinrechnen.
Das,
ne?
Kommt auch noch dazu.
Und ich meine, klar kannst du extrem viel sparen, indem du dir halt wirklich genau Gedanken machst, also da musst du halt wirklich überlegen, ne, in der Cinematografie, was die Position der einzelnen Figuren betrifft. Also unglaubliche visionäre Leistung, Vorleistung muss da erfolgen, vor dem Dreh.
Gehirnschmalz.
Ja, es ist schon, also das ist ultra aufwendig, weil etliche Einstellungen sind davon betroffen. Ne?
Ja.
Echt cool.
Richtig viele.
Ja.
Ein weiterer Punkt noch, den ich noch gar nicht angesiedelt habe, ist der Soundtrack. Der doch an vielen Szenen nochmal so das Ding so extra pusht. Hat man damals schon im Trailer drüber gesprochen, gerade dieser Remix von I Got Five On It, von Lunis. Passt super in den Film rein. Habe ich auch gelesen, dass man die Musik gar nicht erst im Film drin hat und erst bei dieser Trailer-Resonanz, wo alle meinen, oh, dieser Remix
im Trailer ist so gut. Du hast ja erstmal die Szene im Trailer, dass es halt im Radio läuft, die normale Version, und genau, die Eltern und darüber ein bisschen erklären. So, das ist natürlich auch im Film drin, die Szene, wie sie im Auto sitzen und darüber reden. Aber dann driftet ja im Trailer der Song ab in diesem Remix.
Genau.
Und das ist halt super, super creepy. Großartig. Das ist ein saugeiler Track.
Ja.
Und ja, tatsächlich erst, weil er halt so steil gegangen ist durch den Trailer, hat er es tatsächlich dann in diesen finalen Cut des Films überhaupt reingeschafft. Also er war gar nicht vorgesehen. Es war eigentlich ein Trailer-exklusiver Remix.
Ja. Und dann sogar in den Showdown, muss man sagen. Glaube ich, auch die lauteste Szene im Film, weil sie halt richtig das Ding aufdrehen.
Macht alles besser, kann ich jetzt bestätigen schon übrigens.
Ja.
Dieser Song.
Ja, also richtig.
Den letzten Scheiß würde das besser machen.
Richtig, richtig starke Arbeit. Oder andere Beispiele, wenn die Beach Boys irgendwie laufen mit Good Vibration und da werden irgendwie Leute halb abgestochen. Witzig ist das falsche Wort, aber sehr gut gemacht, weil es natürlich ein sehr konträres Bild dann zur musikalischen Untermalung gibt. Da auf jeden Fall Hut ab.
Ja, hast du auf jeden Fall gut zusammengetragen, dass relativ viel Gutes dabei ist, dass man ja, wie gesagt, man hat jetzt schon rausgehört, dass ich halt jetzt leider nicht so 100% begeistert bin. Nichtsdestotrotz kann man dem Ganzen aber ja natürlich handwerklich viel abgewinnen, ne? Kann das ja mal mit einer anderen Brille betrachten. Aber nicht nur diese eine.
Ich würde dann zu den Kontras übergehen.
Oh je.
Oh, machst du schon ready?
Mm.
Nochmal
warm machen.
Zu meinem ersten Kontrapunkt, der mir nicht so ganz gut gefallen hat. Und zwar hat mir ein bisschen sauer aufgestoßen, dieser Gegensatz zwischen Horror und Humor.
Das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet.
Genau.
Ja, ist
hier ist deine Bühne.
Nee, ach, alles gut. Es ist halt, wie gesagt, normalerweise, wenn du hast ja die ganzen Anleihen ja schon erwähnt, die erkennt man auch, wenn man die Vorlagen kennt. Und es ist an für sich auch gar nicht schlimm, wenn du es zu was Neuem verknüpfst. Aber hier hatte ich das Gefühl, wird einfach nur von Referenz zu Referenz oder jede Szene hat eine andere Referenz als Grundlage genommen. Und dadurch wirkt es so komplett inkonsistent. Du hast irgendwelche super dramatischen Szenen, super intensiv, super ernst. Ne? So thrillerig. Dann hast du irgendwelche Slasher-Einlagen mit irgendwelchen schlechten One-Linern, das hat prinzipiell auch seinen Platz und dann wird es aber wieder irgendwie kontrastiert durch eine Szene, wo ich jetzt meine, das ist jetzt wieder ernst. Und dann kommen wieder irgendwelche Sprücheklopferei und ich war mir nicht ganz sicher, was wollt ihr jetzt von mir? Ich bin gerade einfach so überfordert, was du mich fühlen lassen möchtest. Willst du, dass ich so hin und her springe und nicht weiß, was ich machen soll? Und das fühlte sich so extrem uneben an.
Ich bringe ja auch gerne nochmal den Vergleich zu Get Out. Da hat mir auch gesagt, wie viel Komödie passt eigentlich in so einen Horrorfilm rein? Nur da fand ich es ganz gut gelöst, weil da kam ja der Haupthumorteil von dem besten Freund des Hauptdarstellers, der aber quasi in so einer Art parallelen Nebenhandlung quasi genau, und abgestellt war.
Der, genau, das war klar, weil in der Regel haben wir mit dem entweder telefoniert oder er war halt auf jeden Fall geografisch halt getrennt von der Haupthandlung. Und von daher war, wann auch immer wir dorthin geschnitten haben, völlig klar, dass jetzt hier was komplett anderes passiert.
Ja.
Und damit konntest du für den Zuschauer eindeutig abgrenzen, halt im Zweifel diesen Genre-Mix abgrenzen. Und das ist halt hier nicht der Fall. Hier springt er innerhalb der Handlung, in der sich die Figuren bewegen, zwischen Thriller, Horror, Slapstick, Slasher, wieder zu Horror und hin und her. Und das fühlte sich irgendwie, es kam für mich halt nicht so zusammen. Es wirkte sehr, sehr, sehr holprig. Ja.
Es ist wie so oft in Filmen, wo sowas gemacht wird. Ich kann es halt schwer nachvollziehen, wenn man weiß, es gibt hier eine Beispielszene, ne, wo der Mann, also wo quasi der Angriff der Doppelgänger schon stattfindet und der Mann schon verletzt wieder zum Haus kommt. Und dann für uns aus Zuschauerperspektive nicht klar ist, deine Frau und Kinder, leben die jetzt noch? Sind die gerade schwer verletzt? Werden die da malträtiert und stehen kurz vor dem Tod? Und du kommst halt zum Haus, deine Tochter kommt blutverschmiert und du machst erstmal einen lockeren Spruch, warum du zu spät bist oder warum du jetzt die Klingel benutzt hast.
Ja.
Und das funktioniert bei mir nicht.
Bei mir kam wir, glaub ich, es ist halt besonders negativ aufgestoßen, weil, und das haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, der Trailer eine ganz andere Erwartungshaltung geweckt hat. und auch in der Vorberichterstattung schon klar kommuniziert wurde, dass es halt deutlich mehr Richtung Horror geht im Vergleich zu Get Out. Und es war für mich halt überhaupt gar nicht so. Hm. Überhaupt nicht.
Fand ich nicht. Also ich fand schon, dass das
ja insgesamt
dass die Extreme, die waren halt schon stärker gegeben. Also so die Horrorelemente waren für mich schon
ja,
auf jeden Fall stärker präsent.
Definitiv, aber es war jetzt nicht so.
Du meinst
so,
das Mittel jetzt,
ja.
Wenn ich es mal so sagen darf.
Ja.
Ah, ja, das stimmt schon. Das Mittel trifft es ganz gut, wird ja gesteuert, so ein bisschen auch das Ganze letzten Endes von der Handlung an sich. Und das ist so ein bisschen meine Probleme mit dem Handlungsende, beziehungsweise dem Twist.
Den wir nicht verraten dürfen?
Es gibt ja auch nicht nur eigentlich einen, das dürfen wir schon mal sagen.
Jetzt kommt wieder dein Shyamalan.
Mal sehen. Und viele haben halt auch gesagt, auch in den Kritiken, da stütze ich mich auch nochmal kurz drauf, ja, es gibt so tollen Subtext und man kann so viel reininterpretieren und es hat so eine zweite Handlungsebene,
ja.
Es wird so viel angedeutet, wo ich da so, finde ich eigentlich nicht, also für mich ist das Ende eindeutig erklärt, also was die Doppelgänger sind, was mit der ganzen Sache auf sich hat, also für mich ergibt sich eigentlich relativ wenig Interpretationsspielraum.
Ich glaube, es geht eher so um den Subtext, was du da quasi, weiß ich nicht, auch sozialkritisch oder im politischen Klima reininterpretieren kannst, wenn du das möchtest. Aber, und das ist halt so eine Sache, es ist total cool, wenn der Subtext da ist.
Mhm.
Aber als allererster Linie muss der Film als Film funktionieren.
Ja.
Das ist schon mal das Erste. Und dann mache ich mir auch gerne Gedanken über, was er mir noch damit sagen möchte.
Ja.
Aber Subtext zu vermitteln, sollte nicht der Zweck sein, Sachen zu zeigen, die nur funktionieren sollen oder nicht funktionieren, aber drin sind, um Subtext zu vermitteln halt.
Als hättest du meine Punkte abgelesen, weil hier habe ich auch den Vergleich zu Get Out. Nee, ist ja gut. Ist ja auch witzig, dass wir quasi einer Meinung sind.
Mm.
Vergleiche Get Out. Man hat so eine Story, wo man nicht weiß, oh, das ist creepy, die Familie, was passiert da? Und wenn man sich auch den Film ein zweites Mal anguckt, merkt man, oh, da gibt's ja so eine unterschwellige Rassismuskritik und da kann man sich Gedanken machen und es gibt so ganz viele Anspielungen, ne, so auf Alltagsprobleme.
Mhm.
Die kann man rauslesen, die muss man aber nicht unbedingt. Aber es gibt dem Ganzen noch so eine neue Dimension, wenn man es dann halt sieht und versteht. Aber bei Us, finde ich, ist so diese Thematik Zweiklassengesellschaft ist halt wirklich Mittel zum Zweck. Das ist so dieses Hauptding, was eigentlich im Film halt die Basis für die ganze Handlung bildet. Und dafür bleibt für mich dann eigentlich relativ wenig, um dann noch irgendwas zu interpretieren. Ja, ich kann es irgendwie anders deuten, aber so der Mehrwert ist mir da nicht gegeben.
Mhm.
Okay, Alex stimmt zu.
Ja, ich stimme zu.
Und wo ich ein bisschen mein Problem hatte, das bringt mich halt immer raus, sind halt wirklich Plotholes. Also irgendwie Löcher in der Handlung, wo
das
ich sage,
muss nicht schlimm sein.
Nee, muss es nicht.
Wir gucken da auch manchmal gerne drüber hinweg. Ich führe gerne immer wieder auch unsere Snowpiercer-Review an,
ja.
Wo wir gesagt haben, ne, wenn viel Positives kommt,
ja.
Schaut man da auch gerne, ne, diese berühmte Suspension of Disbelief.
Mhm.
Sagt man, ja, schlucke ich jetzt die Kröte.
Ja.
Aber in dem Fall jetzt hier bin ich leider bei dir, was die Plotholes betrifft, wenn es frische regnet. Ja. Was willst du machen halt? Außer zu sagen, scheiß Frösche, Mann.
Ich habe ein paar Beispiele, versuche nicht in das Spoilergebiet vorzudringen. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, so, sie fahren in ein Sommerhaus, wo Adelaide, die Hauptdarstellerin, sagt, fühle ich mich eigentlich mega unwohl in dieser
Weil
Gegend.
Weil ich mich in meine Kindheit
an meine Kindheit
schlimme Momente meiner Kindheit
erinnert fühle, genau, wo ich denke so, aber das Haus gehört euch doch oder seit mehreren Jahren.
Ihr seid doch
nicht
mal
das
da
erste
gewesen,
Mal
oder?
Da und warum ist es ausgerechnet jetzt so?
Oder ist das jedes Mal so?
Dann fahren sie genau dahin, wo sie ihre schlimmen Erlebnisse hatte, wo ich mich frage.
Also die Stelle am Strand.
Die Stelle am Strand für dich, die so traumatisierend war, ist da exakt immer noch so? Warum? Wenn ja, wieso?
Lass uns einen Kilometer weiterfahren, ne?
Ja, dann dieses Zustandekommen mit den Doppelgängern und die Entwicklung. Puh, wie sich das entwickelt hat, ne? Insgesamt ist von der Handlung schon so, wird erklärt, aber ich denke mir so, ui. Dann gibt es auch so viele logistische Fragen, die sich dadurch ergeben. Ne? Also man sieht ja bei den Doppelgängern, die haben irgendwie alle das Gleiche an und haben so eine bestimmte.
Na, die haben vorher, hast du ja, also ist ja offensichtlich, ja, dass die vorher gemeinsam so einen Bekleidungsladen für Berufsbekleidung überfallen haben.
Wahrscheinlich.
Auf dem Weg dann auch noch
eine Schneiderei waren.
Küchenladen überfallen haben, wurde wahrscheinlich dann, oder ein Friseurladen.
Auch möglich, ne?
Wo sie ihre Scheren
hochwertig
haben, weil die hatten ja die ganze Family also die Doppelgänger-Family hat ja Scheren.
Goldene als Waffen, Scheren.
Wo ich mich über frage, ne, wenn du so eine Auswahl hast, ich müsste an Scary Movie denken tatsächlich, wo sie vor dem Killer flieht und auf der Kommode liegen irgendwie eine Pistole, eine Granate und eine Banane.
Ja.
Und du nimmst die Banane. und dann haben sie noch einen Fachwarengeschäft für Retro-Rennfahrer-Ausrüstung oder Golf-Ausrüstung mit diesem komischen braunen Handschuh.
Ich glaube, das waren Sonderposten, weil sie haben immer nur für die rechte Hand gekauft.
Ja, was ist denn, wenn ich Linkshänder bin? Ich fühlte mich diskriminiert als Linkshänder übrigens.
Dann gibt es später im Film auch noch so eine Szene, wo man versucht zu fliehen, wo ich mir so denke, ihr seid ja nirgendwo. Warum müsst ihr denn jetzt unbedingt über den Boulevard in Santa Cruz fliehen? Das war für mich nicht nachvollziehbar. Und dieses große Ziel und der Ausgang dieser Aktion, ausgehend von den Doppelgängern. Das ist die größte Kröte, die man so schlucken muss. Das war für mich auch nicht nachvollziehbar. Und da musste man schon sehr drin sein, um zu sagen, ja, finde ich gut.
Und
schieß ruhig los.
Du sagtest ja, dass der Vater von seinem Doppelgänger gleich am Anfang angegriffen wird. Der wird ja verletzt am Bein, ne?
Mhm.
Weißt du, welches Bein?
Nee, weiß nicht mehr.
Weil, worauf ich hinaus will, es gibt es gibt danach eine Szene, wo sie mit dem Auto flüchten wollen.
Das linke, glaube ich. Das linke.
Und er sagt, er kann nicht Auto fahren.
Ja.
Und dann lassen sie von der ganzen Familie, von den Optionen, die sie haben, die Tochter Auto fahren. Das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil es ist jetzt nicht wirklich relevant. Und es wird halt genutzt, um Spruch zu drücken. Und ich musste tatsächlich auch, es ist mir gar nicht so initial aufgestoßen, aber wenn du dann wirklich es nochmal durchgehst, ist doch Automatik. Fuck it, ob dein linkes Bein kaputt ist. Was ist los mit dir? Du kannst doch mit dem rechten fahren. Also, wenn du die Option hast, deine Familie zu retten als Papa oder zu sagen, weißt du was, in der Leben- und Todsituation, ne, wo es wirklich drauf ankommt, setz dich halt rein, 13-jährige Tochter ohne Führerschein. Ist schon okay. Ich übergebe dir das Steuer wortwörtlich. Sorry.
Alles gut. Auch hier mache ich nochmal den Vergleich zu Get Out. Da hatten wir auch diverse Plotholes in der Review aufgegriffen, dass der Hauptdarsteller nachts zufälligerweise auf die Mutter seiner Freundin trifft. Das ist so ein Hauptplothole, wo ich sage, weil das bringt die ganze Handlung so erst in Schwung.
Mhm.
Dann gab es ganz viel, warum kommen alle Familiengäste in schwarzen Autos, warum gibt es da so eine komische Kammer am Dachboden, so ein komisches Aufklärungsvideo, was keins ist und wie kommt das zum Schluss zustande. Aber die größten Punkte sind alles so Mini-Punkte, wo ich sage so, ja komm, kann ich ignorieren, ne? Bis auf den ersten großen Punkt, warum sie zufällig aufeinander kommen. Aber diese Löcher, die ich gerade für Ass aufgezählt habe, mit dem Sommerhaus, mit der Attraktion, mit dem, das sind so wirklich Haupthandlungspunkte, um die Story weiterzutreiben. Und die sind einfach so schlaff geschrieben, dass ich sage so, das funktioniert.
Mein Beispiel war ja jetzt schon sehr speziell.
Ja, das war schon sehr speziell. Und das war unter anderem auch sowas, wo ich sage, das funktioniert dann für mich.
Kommt wieder darauf hin zurück, was ich gesagt habe, ne? Wenn der Film an sich erstmal, wenn das erstmal so dieses Grundgerüst funktioniert, ne? Wo du halt hinkommst als, weiß ich nicht, betagter Filmgucker, ne? Gewisse Erfahrungen gemacht hast und, na klar, rüttelst du erstmal an dem Haus so ein bisschen zumindest, ne?
Ja.
So, und dann muss das halt stehen, das Ding. So, und dann ist es okay, wenn da hier und da vielleicht mal ein paar kleine, ne, Löcher sind, Plotholes, haha. Aber wenn da quasi komplett einfach eine Wand fehlt halt, ne? So, und wie gesagt, das ist schwer, dann darüber hinwegzuschauen einfach.
Ja.
Und das ist halt hier in dem Fall gewesen und war bei Get Out halt meiner Meinung nach weit weniger gravierend.
Ja. Ich muss ja auch nicht aktiv am Haus rütteln, um mal hier auf der metaphorischen Schiene zu bleiben, sondern es hat sich ja förmlich aufgedrängt, dass man, also geht ja auch mir so, dass ich einen Film gucke und denke so, ah, warum sind sie denn da jetzt? Oder warum läuft denn das jetzt so ab? Das macht doch gar keinen Sinn. Da muss ich ja nicht mal groß filmtheoretisch nachdenken, sondern ist aus meiner Alltagssituation heraus, finde ich das schon nicht nachvollziehbar. Und das waren halt so Sachen, die haben mich halt echt rausgebracht und die haben sich einfach zu sehr gehäuft für mich.
Es ist das Häufen. Mal aus dem Tritt kommen oder gerade in Horrorfilmen ist es ganz extrem, dass du halt absehen musst zu denken, ich hätte es anders gemacht.
Ja.
Ne, dieses, ich renne vorm Killer weg, ja, laufe jetzt nach links, rechts, nehme ich das Auto, keine Ahnung, würde ich im Wald stolpern, würde ich überhaupt in den Wald laufen, bla, ne, dieses ganze, oh, jetzt würde ich jetzt, oh, das ist doch aber blöd, ne, so, Aber das ist ja was ganz anderes hier. Mhm. Ne? So. Diese grundlegenden Fragen, die sich halt tatsächlich irgendwie aufdrängen, förmlich.
Weil das Ding ist ja, er arbeitet ja auf etwas Größeres auch die ganze Zeit hinaus, nämlich auf die Auflösung des eigentlichen Konflikts, wie es überhaupt zu dieser Situation halt kommen konnte. Und da kommt mein Vergleich zu M. Night Shyamalan, um es mal auf den Plan zu rufen. Der hat so Filme gemacht, ne, ganz groß rausgekommen, The Sixth Sense, aber auch Signs, The Village, The Happening zum Beispiel. Und das sind so Filme, die basieren hauptsächlich auf Twists. Richtig. Ich habe eine Idee, weiß, ich habe irgendeinen Twist, irgendeinen großen Reveal am Ende, da werden die Leute sagen, oh, what, krass. So, das war großartig gemacht bei The Sixth Sense, weil es da eben nicht unbedingt Mittel zum Zweck war, weil es
bei
einfach...
Bei mir übrigens, und das ist genau, das ist ja der Punkt, ne, bei mir auch beim Village.
Ja.
Da war auch der Payoff da, für mich. Hat voll funktioniert. Und, aber das ist halt das Ding. Wenn, also, du baust ja diese Brotkrumen ein, ne? Und wenn zufällig bei jemandem das halt schon dazu führt, dass er sich irgendwie denken kann, worauf es hinausläuft, dann funktioniert der ganze Film nicht. So wie es halt bei mir dummerweise so weitestgehend war eigentlich.
Und das ist ja auch der größte Kritikpunkt dann bei Shyamalan, dass er großartig angefangen hat, dass so die Storys und Filme aber immer mehr ein bisschen wirrer wurden, ein bisschen mehr nicht nachvollziehbar und gerade zum Schluss dann Science und Village, damit konntest du immer noch umgehen. Es sind auch so ein bisschen Filme noch aus meiner Jugend, wo ich sage, die würde ich mir trotzdem noch mal gern geben. Aber gerade The Happening, ne, einer so seiner letzten Filme, das war schon ein Ding, wo du sagen musst, also wird wirr und unzureichend aufgelöst und dieser Twist verpufft dann einfach und du bleibst einfach so unbefriedigt zurück. Und das ist so der größte Kritikpunkt, warum Shyamalan ja auch so im Nirvana so ein bisschen verschwunden ist, nachdem er sich jetzt mit Split und Glass so ein bisschen erholt hat.
Ja, weil die Shyamalan-Filme, hatte ich das Gefühl, ist jetzt ein ganz anderes Thema, die hatten dann auch so eine gewisse Arroganz, ne? Dieses,
das kommt
gleich
auch dazu,
kommt die Auflösung und es wird groß, Achtung, gleich, warte, so dieses, ne? Ja. Und wenn dann irgendwie der Payoff nicht wirklich dich komplett aus den Socken haut, ne? Dann sitzt du halt da und denkst dir, ich hatte das bei Glass, glaube ich, tatsächlich, dieses, ihr feiert euch jetzt, glaube ich, schon für diese Auflösung extrem und es ist weit weniger spektakulär, als ihr, glaube ich, ihr gerade selber glaubt, dass es ist. Für mich zumindest gerade.
Ja.
Und es ist halt leider hier ähnlich. Aber ganz interessant ist tatsächlich, ja, und jetzt um wieder den Bogen rund zu machen, im Kino war es ja nur so, wir waren ja in einer Gruppe.
Ja.
Wir waren nicht so überzeugt. Und wir sind ja reingegangen und fanden halt Get Out ja richtig geil, ne? Und wir haben uns ja auch
um es nochmal zu erwähnen.
Wir haben uns ja auch wie Bock gefreut auf den Film, ne? Und wir haben uns ja dann wirklich angucken und gesagt, uff.
Ich wollte gar nichts den Film übersagen. Und dann haben wir uns wirklich nach dem Abspann angeguckt und mussten so ein bisschen lachen.
Ja, wir mussten zuerst lachen, weil, ne? Also, ich habe gedacht, irgendwie, ne? So, und dann haben wir halt in der Gruppe gesprochen und, das waren halt Leute, die fanden Get Out nicht gut.
Das war ja schon das erste Mysterium.
So, das ist ja schon interessant. Nein, das ist ja auch okay. Ne? Also, ne? Jeder Geschmack ist verschieden und ich verurteile da ja auch keinen. Aber das war interessant, weil dann hieß es aber das war deutlich besser.
Ja. Wo ich dachte so, oh, den Film werden sie jetzt aber abklatschen.
Und das war halt so komplett
das war das Gegenteil.
Polarisiert zu dem, was wir erlebt haben. Ne? Das war halt, und das finde ich halt super interessant. Und deswegen habe ich mich auch noch mal ausgiebigst gerade im IMDb durch die User-Reviews gescrollt. Und da ist es halt auch so. Gefühlt pendelt da alles zwischen 1 und 3 Sterne von 10, wohlgemerkt, geht die bis 10, die Skala bei IMDb, und 7 bis 10 Reviews. Dazwischen wenig. Also die kommen dazwischen, die irgendwie 5 geben oder so, ne, diese so wie ich. Hat nicht funktioniert, aber ich kann filmtheoretisch sagen, ja, war ganz okay, 5.
Ja.
5 von 10. Und da soll die Leute sagen, nein, diese Plotholes geht gar nicht. Und die anderen, die sagen, voll geklickt, der Twist am Ende, meine Güte, Kopf explodiert, mega Hammer.
Wenn ihr gerade euren Warenkorb bestückt, dann gebt doch mal bei Amazon, sucht da mal die Blu-ray, beziehungsweise klickt den Blu-ray-Link direkt in unsere Video- und Podcast-Beschreibung, um noch schneller dahin zu kommen. Und da ist es nämlich genauso. Da gibt's für die Us Blu-ray gibt's ungefähr knapp 100 Bewertungen.
Ist ja noch relativ neu.
100 ist aber eine ganz coole Zahl, wo ich sage, da kann man ein bisschen was von ableiten.
Wir haben 100 Leute gefragt.
35 Leute vergeben da 5 Sterne. 45 Leute vergeben nur 1 Stern.
Und der Rest ist dazwischen.
Und dazwischen bleiben mal 20 Leute. Ja. So ein weißes Rauschen. Also der Film ist extrem polarisierend. Es gibt die Mehrheit, sagt, 1 Stern ist totaler Bockmist, so ein Müll. Und 35 Leute, die sagen, die beste Review, die es da gibt, am liebsten hätte ich 6 Sterne vergeben. Genial, geiler Twist, immer wieder, total cool, Subtext, bla. Also auch da gibt es fast nichts dazwischen. Es gibt nur Schwarz und Weiß.
Ja,
also bringt uns das jetzt noch, um es abschließend mal vielleicht zu klären, zu einem Fazit irgendwie?
Naja, also für mich ist das Fazit halt einfach, wie ich das Ding persönlich empfunden habe. Hm. So. Und das kam jetzt relativ raus. Er hat halt für mich einfach nicht funktioniert. Ich bin mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltung reingegangen, da tatsächlich auch eine 6 von 5 zu sehen. Ja. Und es tendiert halt für mich eher so, ne, eigentlich zu einer 1, wenn ich rein von meiner Gefühlslage ausgehe. Aber ich habe ja schon gesagt, natürlich kann ich da auch ein bisschen emotional Abstand nehmen und mir angucken, aber was ist denn versucht worden? Und da ist viel Gutes dabei, da ist viel richtig gemacht worden. Aber für mich kam es halt nicht zusammen. Ich konnte da nicht zu connecten. Und das ist das, was bei mir für Filme ausschlaggebend ist.
Ja.
Und deswegen ist das halt jetzt leider mein Fazit. Das ändert aber nichts daran, dass der positive Schatten von Get Out so weit vorausstreckt, dass ich auf jeden Fall mich drauf freue, was wir von Jordan Peele als nächstes zu sehen bekommen. Und wir haben ja über das Einspielergebnis geredet. Da kommt auf jeden Fall noch jede Menge, glaube ich.
Ich muss auch sagen, Us ist für mich ein frisch inszenierter Horror-Thriller, wo du halt wirklich so in jeder Szene merkst, dass Jordan Peele so Spaß am Filme machen hat und vor allem am Erzählen. Aber du merkst halt, dass er mit den Erwartungen, den Gewohnheiten spielt, was noch ganz cool ist. Aber jetzt speziell bei diesem Beispiel verhebt er sich extrem mit der Wendung am Ende. Und das wird einfach nicht jedem gefallen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut aufgeschlüsselt gerade, dass du da einfach so eine fette Mauer baust zwischen Leuten, die sagen, finde ich total Bockmist. Und Leute, die sagen, finde ich super, hat total bei mir funktioniert und Klick gemacht. Ja, aber dass es wirklich so schwarz-weiß ausfällt, hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Aber ja, bildet euch auf jeden Fall selber eine Meinung. Gerade bei so polarisierenden Filmen finde ich es immer total spannend. Würde ich auch sagen, ich will gar nicht da irgendwie eine Meinung vorgeben oder so, sondern gebt es euch selber.
Ja.
Musst du machen, du musst ja bei solchen Sachen, gerade die so polarisieren, müsst es euch selber angucken. Ob wir es jetzt gut fanden oder nicht, sei mal dahingestellt.
Nicht umsonst hier in der Review, wie gesagt, Blu-ray-Link direkt in der Video- und oder Podcast-Beschreibung. Auch da der Link zu IMDb und dem Trailer nochmal. Ihr seid also voll versorgt, geil, wenn ihr hier uns vertraut.
Brauchen wir einen zweiten Teil? Ah, vergiss es. In der Videobeschreibung ist bestimmt auch der Link zu dem Store.
Auf jeden Fall auch das. Ansonsten gerne die Glocke bei YouTube drücken und kommentieren. Mhm. Wie fandet ihr den Film? Mhm. Ja, nein, vielleicht. Ansonsten gerne auf den sozialen Medien folgen. Bitte. Ihr findet uns unter
NSRT Podcast. Gerne auch den Hashtag NSRT Podcast benutzen.
Zum Beispiel auf Twitter, Instagram und oder Facebook. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Bitte, bitte, bitte.
Danke, danke, danke. Dir, Ronny, Ronny, Ronny und allen Zuhörern und Zuschauern da draußen. Das Echo hat mich verlassen. Ich hoffe, du verlässt mich nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder für eine neue Update.
Ronny und Alex.
Episode.
1000.com.
Ronny und Alex, 100 Jahre.
Richtig.
Sehr schön. Wir schließen das Programm mit einer Rick and Morty-Referenz. Und
halb gar.
Gut genug für mich, musste lachen.
Läuft.
Bis nächste Woche.
Bleibt auf jeden Fall dran.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.